SWR 2 Forum.
Heute und vergib uns unsere Schuld, was folgt aus der Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche, am Mikrofon Holger Gola. Missbrauch wurde vertuscht, Opfer wurden zum Schweigen gebracht, die Täter aus ihren Pfarreien versetzt. Noch vor der geplanten Veröffentlichung waren schockierende Zahlen und Details der Studie zum sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche Deutschlands seit 1946 durchgesickert. Nun hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die Ergebnisse offiziell vorgestellt. Kennen wir damit die ganze Wahrheit? Wie unabhängig konnte das Forscherteam im Auftrag der Bischofskonferenz arbeiten? Und welche Konsequenzen müssen jetzt in der katholischen Kirche, aber auch in der Gesellschaft aus dieser Studie folgen? Herr Professor Dressing, Sie haben als Leiter der forensischen Psychiatrie am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit die Studie über sexuellen Missbrauch koordiniert, geleitet und bei der Präsentation deutlich darauf hingewiesen, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sei kein Fehlverhalten Einzelner, sondern sei systemimmanent und das Risiko für Minderjährige bestehe fort. Haben die deutschen Bischöfe seit 2010 als erstmals systematischer Missbrauch in der katholischen Kirche und ihren Einrichtungen offenkundig wurde, nichts dazugelernt? Vor allem, wenn sie als Wissenschaftler weiterhin das bestehende Risiko ansprechen?
Also hinter dem Satz stehe ich natürlich nach wie vor, aber ich glaube, man muss es erklären und differenzieren. Die katholische Kirche hat ja mit den Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch und auch mit der Präventionsordnung erste richtige und wichtige Schritte eingeleitet. Allerdings haben wir die Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs ab 1946 bis 2014 aus unter anderem aus den Personalakten von Klerikern versucht zu erheben. Und da zeigt sich eben, dass auch nach 2010 bis zum Schluss der Erhebung weitere Missbrauchsbeschuldigungen vorkommen. Das heißt also, es ist kein Ende dieses Missbrauchsgeschehens. Und wir müssen zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgehen, dass die Quote beschuldigter Kleriker auch nicht dramatisch abgenommen hat. Denn zwar hat die Zahl der Erstbeschuldigungen abgenommen, aber es nimmt eben auch die Zahl der Kleriker dramatisch ab. Und wir wissen auch aus der Missbrauchsforschung, dass Betroffene des Missbrauchs sich oft erst mit jahrzehntelanger Latenz offenbaren, sodass insbesondere was die letzten Jahre angeht, vermutlich in den nächsten Jahren dann noch einiges ans Licht kommen wird, was wir derzeit noch gar nicht finden konnten.
Dabei sind die Zahlen schon gravierend. 1670 Täter, Geistliche, überwiegend Priester, haben zwischen 1946 und 2014 insgesamt 3677 meist minderjährige Jungen sexuell missbraucht. Zum Teil seien manche Opfer über einen längeren Zeitraum wiederholt missbraucht worden. Dr. Wunibald Müller, als katholischer Theologe und Psychotherapeut haben Sie lange das Rekollektionshaus der Abtei Münster-Schwarzach geleitet, so eine Art Rückzugsraum für ausgebrannte Geistliche. Hat Sie an der aktuellen Missbrauchsstudie noch irgendwas überrascht?
Nein, im Grunde genommen nicht. Es war eher eine Bestätigung dessen, was ich durch die Erfahrungen als Therapeut und Theologin in den vergangenen 25, 30 Jahren gemacht habe. Was Herr Dressing eben sagt, finde ich interessant, insofern, dass man natürlich als jemand, der mit Tätern auch schon vorher zu tun hatte, im Grunde genommen vorher schon auch wusste, dass wir hier ein Problem haben. Ich habe gerade eben noch mal bei mir zu Hause nachgeschaut. Ich habe schon im Jahre 1995 in der Hertha-Korrespondenz einen Artikel dazu geschrieben, in dem ich feststellte, dass das Thema sexueller Missbrauch bei uns nicht nur eine Sache ist, die wenige betrifft, sondern die viele betrifft, und habe dabei auch schon die Themen genannt, dass das Zölibat zum Beispiel oder auch die Homosexualität, wie man dazu steht, mit ein Grund dafür sein kann. Allerdings wurde das damals eben nicht ernst genommen. Und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis die Deutsche Bischofskonferenz sich darauf verständigen konnte, dass jetzt nicht diese Sachen in den Diözesen selbst geregelt werden, sondern dass man das eine Linie findet, nämlich die Leitlinien, die dann für die ganze Diözesen der Bundesrepublik Deutschland zuständig sind.
Jörg Finz, als Fachredakteur und Leiter der Abteilung Religion und Welt hier beim Südwestrundfunk, beobachten Sie seit 2010 den Missbrauchsskandal. Warum ist die jetzt vorgelegte Studie dennoch, wie Kardinal Reinhard Marx bei der Vorstellung sagte, ein wichtiger Tag für die Kirche in Deutschland, eben weil jetzt viele Fakten endlich auf dem Tisch sind?
Ja, das denke ich schon. Also jetzt ist der Tag markiert, wo man eben nicht mehr sagen kann, ja, also davon haben wir ja noch überhaupt nichts gewusst. Es ist der Tag markiert, wo die Dinge auf den Tisch kommen und wo man sich den Realitäten stellen muss. Das kann ja heilsam sein, wenn man die Realitäten wirklich an sich ranlässt. Da sind wir nochmal gespannt. Also, wenn ich nochmal Bezug nehmen soll auf das, was Bodiwald Müller gerade gesagt hat, der 1995 schon einen Artikel geschrieben hat. Und so wirklich von der Sache her war ich auch nicht überrascht, aber es überrascht dann schon, wie sich dann die Bischöfe, zwei Bischöfe gestern da hinsetzen können in der Pressekonferenz und auch sonst und sagen, ja, also in diesem Ausmaß, also wir sind da total schockiert, also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Offenkundig gibt es in Seiten des höheren Klerus einen blinden Fleck, wo man nicht wahrnimmt, was dahinter ist. Und das ist mindestens so beschämend, wie eventuell sich zu Schulden haben kommen zu lassen, nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen zu haben, die Prävention schleifen gelassen zu haben, die Diskussion nicht angeregt zu haben und so weiter und so fort. Also das fand ich schon ein sehr beeindruckendes Zeugnis von Versagen, sich da hinzusetzen und zu sagen, ja, also in dem Ausmaß haben wir es uns gar nicht vorstellen.
Bevor wir auf den blinden Fleck zu sprechen kommen, was ja letztlich ein psychologischer Begriff ist, möchte ich nochmal den Begriff aufnehmen, den Sie, Professor Dressing, gestern auch bei der Pressekonferenz und Präsentation in Fulda nämlich genannt haben. Es bestehe ein enormes Dunkelfeld. Wir sehen nur die Spitze des Eisberges. Ich möchte hinzufügen, man weiß gar nicht, wie groß der Eisberg ist. Das heißt ja dann, dass die ganze Wahrheit noch gar nicht auf dem Tisch ist.
Also das muss man uneingeschränkt so sagen. Wir haben sicherlich jetzt eine große Datenbasis, aber das ist nicht alles, was geschehen ist. Wir haben aus unserer eigenen Studie auch direkte Hinweise. Man kann daraus kein Dunkelfeld berechnen, aber man kann sehen, dass es ein solches in nicht unerheblichem Ausmaß gegeben haben muss, denn in 50% der Fälle, die von der katholischen Kirche selbst im Rahmen dieses Antragsverfahrens auf Anerkennung des Leids als plausibel eingeschätzt wurde, fanden sich keine Hinweise in den Personalakten der beschuldigten Kleriker. Das heißt, all diese Fälle wären ohne den Mut der Betroffenen, sich zu offenbaren, nie ans Tageslicht gekommen. Bei einer reinen Personalaktenanalyse wäre das nicht zur Kenntnis gekommen. Und ein weiterer Befund ist auch das können wir leider nicht quantifizieren, aber zwei Diözesen haben explizit gesagt, da sind Akten vernichtet worden und die Mehrzahl der anderen wollte das nicht ausschließen. Und die Rechercheteams vor Ort haben auch Hinweise auf Manipulation von Akten gefunden und die findet man immer nur dann, wenn das dilettantisch gemacht worden ist. Ja, also die wirklich guten Manipulationen finden sie auch nicht.
Aber Herr Müller, ist das nicht schon kriminelle Handlung?
Das ist eindeutig eine kriminelle Handlung und Sie merken, dann geht es eben jetzt nicht nur um Verdrängung oder um den blinden Fleck, sondern es geht darum, was nicht sein darf, das darf dann auch nicht sein und man hilft dem nach, indem man da, wo Fakten deutlich werden würden, die einfach auswischt. Das ist kriminelles Handeln.
Uns kommt noch was anderes hinzu, auf einer anderen Dimension. Wenn das so ist, wie Sie das sagen, Herr Dressing, das glaube ich ja sofort, dass sozusagen wir jetzt darauf angewiesen sind und immer schon darauf angewiesen waren, dass die Opfer sich melden, weil es keine Selbstreinigungsmechanismen und Kräfte gibt und vielleicht auch den erklärten Willen nicht gibt, in der Kirche, in der Hierarchie, da Hand anzulegen und für Klarheit zu sorgen, kommt auf die Opfer als Opfer nochmal der Verantwortung zu. Die müssen jetzt nochmal sozusagen in die Puschen kommen, damit sich die Kirche bewegt, damit sich in der Kirche was bewegt. Zusätzlich dazu, dass sie Opfer sind, also das ist eigentlich ein beklemmender, unglaublicher Vorgang, was man da den Opfern nochmal zumutet.
Das ist richtig und deswegen ist eine unserer Empfehlungen ja auch, weil das zumindest von einer nicht geringen Zahl von Betroffenen auch als noch einmal sehr belastend erlebt wird, dass wenn die Betroffenen sich melden, dass das doch eine Stelle sein sollte, die nicht der Kirche zugeordnet ist, also nicht bei den Missbrauchsbeauftragten, sondern dass das eigentlich eine von der Kirche unabhängige Stelle sein sollte, die auch niederschwellig und gegebenenfalls sogar auch anonym erste Kontaktaufnahmen ermöglicht. Ja, weil die Schwelle, sich bei den Missbrauchsbeauftragten zu melden, das sind ja, auch wenn sie formal unabhängig von der Kirche sein sollen, irgendwie doch Menschen, die ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, der Täterorganisation dann zugeordnet werden.
Und das ja fast auch eine Retraumatisierung bedeuten kann, Dr. Müller.
Ja, natürlich. Und von daher finde ich das richtig und wichtig, dass der Zugang zu jemandem, mit dem ich darüber sprechen kann, dem ich das melden kann, möglichst niederschwellig ist. Und das wäre zum Beispiel eine ganz klare Konsequenz, dass jetzt in Zukunft es tatsächlich so ist, dass der Ansprechpartner der Diözesen sicher loyal ist grundsätzlich gegenüber der Kirche, aber ansonsten in keiner Abhängigkeit gegenüber der Kirche steht und das für die Leute dann auch, die endlich den Mut haben, sich zu äußern, nicht abgehalten werden, weil, wie Herr Dressin das mit Recht sagt, im Grunde genommen die Kirche ja zu denen gehört, die die Täter geschützt haben.
Auf die Konsequenzen möchte ich gleich noch gerne ausführlicher zu sprechen kommen. Ich möchte eher nochmal das Wort Abhängigkeit oder den Begriff Unabhängigkeit aufnehmen, Professor Dressing. Das wurde ja kritisiert, als schon die ersten Zahlen bekannt wurden vor knapp 14 Tagen. Es wurde an ihrer Wissenschaftlichkeit oder an der Wissenschaftlichkeit ihrer Studie gezweifelt von den Opfern, von anderen Experten, weil sie sich auf einen Auftrag eingelassen haben, also letztlich im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz oder des Verbands der Diözesen gearbeitet haben, die auch fast 1 Million Euro beigesteuert haben. Wie wissenschaftlich ist wirklich ihre Studie und wie unabhängig beziehungsweise auch wie aussagekräftig bei aller Kritik, die damit verbunden ist und vielleicht auch berechtigt ist?
Also zunächst einmal, wir Wissenschaftler des Forschungskonsortiums sind komplett unabhängig in unseren Analysen gewesen, in der Publikation der Ergebnisse. Wir haben das auch vertraglich vereinbart. Herr Pfeiffer hat ja zum Beispiel diese Bedingungen nicht vorgefunden.
Also das ist der Kriminologe aus Hannover, der vorher genau tätig sein sollte.
Dem man da ein Publikationsverbot auferlegen wollte. Und unter solchen Bedingungen hätten wir diesen Auftrag niemals angenommen. Ja. Das Zweite ist, es ist für uns eine Drittmittelstudie, so nennt man das in der Wissenschaft, die nicht unüblich ist. Also es gibt einen Forschungsförderer, der einen Forschungsauftrag ausschreibt, aber das, was dann an Forschung gemacht wird, ist komplett unabhängig. Also das ist nicht gesteuert vom Auftraggeber. Nicht der Geldgeber bestimmt den Output, sondern die Forscher. Ich glaube, das ist ja am Ergebnis unseres Berichtes auch deutlich geworden, dass wir da durchaus Positionen vertreten, die uns nicht in den Verdacht bringen, dass wir da irgendwie besonders schonungsvoll vorgegangen wären. Wir sind unabhängig, wir sind neutral, wir sind objektiv. Und es gibt einen dritten Punkt, den man nennen muss, der aber mit dem Thema der Unabhängigkeit immer wieder vermischt wird. Wir hatten keinen Zugang zu den Akten in den Kirchenarchiven. Das ist eine methodische Limitation, die wir im Bericht auch ganz klar aufgeschrieben haben. Also die Akten wurden ja gescreent und ausgewertet von Rechercheteams in den Diözesen, also Mitarbeiter der Diözesen, die wir nicht kontrollieren können. Ja. Wir haben die Güte der Daten versucht gegenzuchecken durch weitere Teilprojekte, Strafaktenanalyse, Interviews mit Betroffenen, Befragung der Präventionsbeauftragten, aber diese methodische Limitation bleibt. Und dann würde ich, das ist jetzt aber mein letzter Satz auch, trotz dieser Limitationen haben wir jetzt eine breite empirische Basis. Wir wissen von 1670 Klerikern und mehr als 3800 Betroffenen, das sind Zahlen, hinter die kann niemand mehr zurück, die sind auf dem Tisch. Wohlwissend, das ist nicht alles gewesen, das ist die Spitze eines Eisbergs, dessen Größe wir tatsächlich nicht kennen.
Und ich denke, das sollte man tatsächlich nicht schlecht reden. Man muss auch gucken, von welcher Seite die Kritik kommt. Und ich finde auch an der Stelle, dass was hier an Daten gezeigt worden ist, ist etwas, wo, wie Sie auch sagen, man einfach jetzt nicht mehr wegdiskutieren kann. Und die Reaktion der Bischöfe hat ja auch gezeigt, sie müssen jetzt an der Stelle sich nicht nur entschuldigen für das, was die Täter gemacht haben, sondern insofern auch sie möglicherweise einen Machtmissbrauch ihnen nachzuwerfen ist oder vorzuwerfen ist, weil sie eben die Dinge vertuscht haben.
Umso erstaunlicher, dass von den 27 residierenden Bischöfen in der Bundesrepublik Deutschland kein einziger sagen kann, ja, in meinem Laden ist es so verquer gelaufen, dass ich jetzt wirklich die Verantwortung übernehme und gehe. Weil ich Fehler gemacht habe.
Genau.
Das ist das, was mich sehr beschäftigt hat gestern,
Herr Dressing,
dass Sie nachgewiesen haben, es ist da ein großer Berg, es ist eine Dunkelziffer, es ist eigentlich noch viel mehr, es ist systemisch bedingt, es hört nicht 2014 auf, wo Ihre Studie aufhört, es geht weiter. Und dann gibt es Bischöfe, die sind schon einige Jahre im Amt und die können sagen, ja, wir sind völlig, also in meinem Bereich noch nie und so weiter. Wie geht denn das zusammen, wenn das eigentlich ein Kontinuum ist und trotzdem keiner Verantwortung übernimmt an keiner Stelle? Das ist schon sehr katholisch, würde ich mal sagen.
Da würde ich jetzt gerne mal wissen, Herr Dressing, was Sie dazu sagen, weil das mich auch in einer gewissen Weise schon empört. Das hätte ich mitunter schon auch erwartet, dass der eine oder andere Bischof, der sagt, ich habe mich tatsächlich so verhalten. Gut, der Kardinal Marx hat ja gesagt, er schließt sich mit ein. Ich weiß nicht genau, was er damit genau gemeint hat. Aber das wäre mir dann zu dünn, sondern dass wirklich, damit fängt's an, dass man dann, wenn man wirklich hier Schuld empfindet, ja, ich habe mit dazu beigetragen, indem ich Täter einfach versetzt habe, dass die weiter aktiv waren und Opfern, Betroffenen Leid zugefügt haben, das tut mir leid und deswegen trete ich auch zurück und gestehe ein, dass ich hier etwas falsch gemacht habe.
Ja, also Sie haben mich angesprochen. Wir haben natürlich in unserer Studie nur anonymisierte Daten. Mhm. Also wir kennen keinen einzigen Namen. Insofern ist auch keiner einzigen Person irgendeine Verantwortlichkeit zuzuweisen. Wir wissen aber, dass von den Beschuldigten etwa 40% noch am Leben sind. Und es ist zumindest anzunehmen, aber das wissen wir nicht genau, dass natürlich auch die verantwortlichen Personen, die zum Beispiel diese Versetzungen gemacht haben, die sind vermutlich auch nicht alle verstorben.
Ja. Ganz sicher nicht.
Sie haben ja nicht nur Daten erhoben in Ihrer Studie, sondern Sie haben auch ein System der Vertuschung aufgedeckt. Zu lange wurde weggeschaut, vertuscht, der Missbrauch geleugnet. Die klerikale Macht wurde genutzt mit krimineller Energie. Den Akten wurden manipuliert, wurden vernichtet. Was bedeutet das, dieses System der Vertuschung und dann auch noch als ein Label der katholischen Kirche? Ich spreche mal Jörg Finz an.
Naja, das bedeutet, dass wir es hier mit einer Institution zu haben, die im hohen Maße ideologisch, ja, ich würde jetzt mal sagen, kontaminiert ist. Ja? Also ich sag mal so ein Beispiel. Die Priester versprechen ihrem jeweiligen Bischof, der sie weiht, Ehrfurcht und Gehorsam und auch den Nachfolgern. Das ist eine Art Ehrerbietung, wie sie bei normalen Arbeitnehmern nicht vorkommt. Also ich kann mich nicht erinnern, unserem Intendanten Ehrfurcht und Gehorsam versprochen haben oder schon gar nicht seinen Nachfolgern. Ja. Also das heißt, da wird auf einer sehr besonderen Weise ein Miteinander festgezurrt, das ich zwar einerseits dem Evangelium verpflichtet weiß, auf einer theologischen Ebene, aber auch der Institution verpflichtet fühlt, mit all ihren Facetten. Da ist Disziplin gefragt, da ist das, was man unkirchlich, untheologisch Chorgeist nennen könnte. Also da ist das Männerbündische, was auch kein theologischer Begriff ist. Das wird in einer ganz besonderen Weise in der katholischen Kirche gepflegt und gestärkt. Und das macht es für die Beteiligten so schwierig, da rauszukommen, illoyal zu sein und am Ende zu sagen, das Evangelium ist uns wichtiger als die Institution und deren Repräsentanten. Und das ist ja, glaube ich, ähnlich. Ich vergleiche das immer gerne. Wir wissen alle, die meisten Missbrauchsfälle kommen in Familien vor. Da ist ein ähnlicher Loyalitätskonflikt. Das Thema der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, die noch dazu sozusagen in der Familie sozusagen genetisch und was das Blut anbelangt, einen zusammenschweißt. Das ist auf eine ähnliche überhöhte Weise in der Kirche, in der katholischen Kirche der Fall. Und das macht es so schwierig, hier jetzt einen Griff dran zu kriegen, einen Anpack, um sowas wie Reformen, ein Umdenken, ein Aufdröseln dieser kuriosen, speziellen Loyalitäten zu ermöglichen, die aber notwendig ist, wenn man das abstellen will, was systemisch, wie der Herr Dressing das ja herausgefunden hat, bedingt immer noch vorhanden ist.
Ja, und dazu kommt natürlich, wenn Sie sagen, das Evangelium ist uns wichtiger als die Kirche, dass natürlich in den vergangenen Jahrzehnten das Ansehen der Kirche wichtiger war als ein höherer Wert betrachtet wurde, nicht nur als das Evangelium, sondern eben auch als die Opfer. Und man das dann im Grunde genommen dann auch noch damit gerechtfertigt hat, dass man vertuscht, weil man natürlich auf diese Weise das Ansehen der Kirche anscheinend und angeblich geschont hat und vor irgendwelchen Befleckungen verschont hat. Und das, finde ich, ist etwas, wenn ich mir überlege zum Beispiel vor 10, 15, 20 Jahren, wann wurde von den Opfern gesprochen? Höchstens in dem Zusammenhang, dass die Opfer, dass man von denen verlangt hat, dass sie den Mund halten. Aber ansonsten ging es immer nur um den Priester, um dessen Ansehen. Und von den Opfern war so gut wie nicht die Rede. Und das ist ein himmelschreiendes Unrecht, wo ich dann manchmal denke, ich kann es euch nicht richtig abkaufen, wenn ihr jetzt plötzlich so sehr von den Opfern sprecht. Und vorher war es euch im Grunde genommen scheißegal.
Also man muss sagen, das hängt natürlich mit dem Missverständnis zusammen, dass die Kirche als eine heilige Institution theologisch angesehen wird. Und das Missverständnis liegt darin, dass heilig bedeutet, dass es da keine Fehler gibt. Also in diesem Missverständnis.
Ja, natürlich.
Heilig bedeutet aber eigentlich, es ist von einer, die Kirche ist von einer göttlichen Stiftung. Sie ist nicht selbst gemacht, sie ist nicht ausgemacht. Die Theologen glauben, dass Gott selbst die Kirche als Institution gestiftet hat. Und dieses Missverständnis führt dann eben dazu, dass alles, was schief läuft, nicht gesagt werden kann, wie beim Kreml damals, nicht wahr? Das war ja eine ähnliche Funktion, Mechanismus.
Und ich meine, wissenschaftlich, und wir haben das auch unter dem Termus des Klerikalismus dann abgehandelt, man kann richtiggehend einen Teufelskreis des Klerikalismus beschreiben. Es geht auf der Täter-betroffenen Ebene los, dass die Machtstellung des Priesters gegenüber dem Kind missbraucht wird. Das geht dann auf die institutionelle Ebene, wo die Institution eben wichtiger ist als der Schutz der Betroffenen und die Bedürfnisse des Betroffenen. Das geht aber aktuell weiter, wo eine wirklich gut gemeinte und die Präventionsbeauftragten machen einen hervorragenden Job, aber wo auf dieser Ebene die Praktik der Prävention wiederum über klerikale Machtstrukturen klagen. Die sagen, da, wo wir eigentlich Missbrauch von Klerikern präventiv bearbeiten wollen, da kommen wir nicht hin in diese Zirkel. Wir kommen zu den Erzieherinnen, wir kommen zu den Ehrenamtlichen, wir kommen zu den Lehrern. Aber die Priester, da klemmt es in vielen Diözesen. Prävention in den Seelsorgeeinheiten, in den Gemeinden ist schwierig. Und dann die vierte Ebene, und da schließt sich der Kreis, das haben viele Betroffene zumindest in dieser Online-Befragung, die anonym war, berichtet, wenn sie dann ihre Anliegen an die Kirche bringen wollen, fühlen sie sich noch einmal eigentlich klerikal abgewatscht sozusagen.
Ja. Und wurden ja auch früher nicht ernst genommen, sondern ihnen wurden beispielsweise dann aufgetragen, ein bestimmtes Gebet 10-mal zu sprechen und dann letztlich, jetzt sage ich es mal, etwas saubere Ruhe zu geben.
Ja, und der Klerikalismus geht aber auch noch weiter. Der geht nämlich auch weiter. Der Klerikalismus kann er nur leben, wenn er unterstützt wird von den Gläubigen. Die haben ja den Klerikalismus am Leben erhalten. Wenn Sie mal überlegen, wie das für Opfer schwierig war, zum Beispiel in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde, zu sagen, dass sie missbraucht worden sind, ein Aufruhr, eine Entrüstung, weil natürlich die Leute selbst Opfer des Klerikalismus waren und sich das eben gar nicht vorstellen konnten, dass ihr so geliebter und beliebter Priester so etwas tut. Also hier ist der Klerikalismus natürlich auch etwas, was die Gläubigen betrifft.
Ja, genau. Und also die haben dem Priester geglaubt und nicht ihrem eigenen Kind.
Genau.
Und es kommt noch hinzu, dass das eine Dimension ist, die sehr, sehr tief geht. Ja. Das ist nicht einfach dekretiert. Ich kenne gut einen ehemaligen Priester, der immer als Theologe gesagt hat, und das haben auch die Kommilitonen gesagt, also wenn wir mal geweiht werden, wir wissen doch, ja, dass sich da nichts ändert. Durch die Weihe wird sich nichts ändern. Wir werden dieselben sein wie vorher. Und der berichtet, als er die Weihe empfangen hat, obwohl er das immer wusste im Kopf, war er hinterher tief enttäuscht, dass sich wirklich nichts geändert hat. Das heißt, man kann das im Kopf klar haben, dass die Kleriker und auch die Kleriker selbst können das klar haben im Kopf, dass sie eigentlich ganz normale Menschen sind. Es wirkt da etwas an Prägung und Sozialisation und sie stellen plötzlich nach dem heiligen Akt der Weihe fest, verdammt nochmal, es ist ja tatsächlich nichts passiert. Und jetzt kommen Sie mal, machen Sie mal den nächsten Schritt und sagen das auch noch, ja? Also das ist eine sehr schwierige, komplexe Geschichte, weil es sich eben nicht auf der Oberfläche, sondern sehr tief in der Prägung, im Unterbewussten abspielt.
Ja, und es wird natürlich durch eine bestimmte Theologie, wird es ja auch noch bedient. Man sagt ja, es gibt ja einen ontologischen Unterschied, einen seinsmäßigen Unterschied zwischen den Klerikern und den Laien. Eine Anmaßung, die die müssen doch genauso aufs Klo gehen wie jeder andere auch. Verstehen Sie aber, was da an Denken dann unterstützt wird, wenn man denkt, ich bin ontologisch anders und natürlich mehr als der Laie?
Wir sind ja auch in vielen Diözesen gewesen, haben mit Priestern und Verantwortlichen in höherer Position gesprochen. Das war auch eine interessante Erfahrung, dass also auf den Ergebnissen schon diese klerikale Macht erkennbar war. Aber wenn dann über das Thema Missbrauch gesprochen wurde, die Antwort kam, ja, wir sind doch eigentlich auch genau solche Menschen wie alle anderen. Ja, also das ist dann schon doppelbödig auch. Das ist,
genau. Ja.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute und vergib uns unsere Schuld. Was folgt aus der Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche? Bonibald Müller, wir haben schon eben darüber gesprochen, über den Klerikalismus, über das System Vertuschung, über die strukturellen Machtgefüge. Was muss denn jetzt folgen, wenn die Priester und die Bischöfe nicht aktiv werden oder vielleicht nicht aktiv werden können, obwohl sie das ankündigen? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Muss es jetzt einen Aufstand der Gläubigen geben oder muss die Staatsanwaltschaft viel genauer hinschauen?
Also, dass die Staatsanwaltschaft genauer hinschaut, das ist ja eine Forderung. Das wäre jetzt der nächste Schritt, wie wir das ja erlebt haben jetzt in Pennsylvania oder, wenn ich das richtig weiß, auch in Australien. Das andere weiß ich nicht, ob das gläubige Volk, das Volk Gottes noch die Kraft hat, sich da wirklich dagegen aufzulehnen. Es müsste auf alle Fälle, ich würde es in meinen Worten sagen, eine Entmachtung der Bischöfe stattfinden. Also, dass nochmal die Verantwortung und die Macht in der Kirche neu verteilt wird unter Einbeziehung der Frauen. Also, dass man nochmal deutlicher macht, das eine ist die Weihegewalt, die Weihemacht, und das andere ist die Macht, wo ich halt Macht habe über Dinge, die mit der Weihe überhaupt nichts zu tun haben. Also, dass die Weihevollmacht nicht automatisch dazu führt, dass jemand hier in einer besonderen Weise hier auch in anderen Bereichen der Kirche Macht ausübt, dass man gerade den Bereich natürlich erweitert. Und wenn man die Frauen wirklich im Boot haben will, dann muss man natürlich auch den Frauen die Weihe zugestehen, denn in der Kirche kann nur dann jemand in einer verantwortlichen Position tätig sein, wenn er geweiht ist. Dann gibt es noch andere Themen, aber da werden Sie sicher auch noch drauf zu sprechen kommen, was das Thema Sexualität, was das Thema Zölibat und was das Thema Homosexualität betrifft.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bloß, Jörg Finz, wenn die Bischöfe Macht abgeben wollen, aber praktisch seit ihrer Weihe, vielleicht schon seit dem Theologiestudium zum Priester, gelernt haben, ich habe Macht, ich muss Macht ausüben oder ich muss zumindest dem mächtigen Bischof gegenüber gehorsam sein. Wer soll es denn dann richten? Der Papst in Rom kann es nicht richten, die Bischöfe können es nicht richten. Also bleibt alles, wie es ist?
Ja, das fürchte ich. Das fürchte ich, dass es so kommt. Also das Beklemmende, für mich Beklemmende an der ganzen Geschichte ist ja, wir wissen eigentlich um die Dynamiken und die Problematiken. Und die Studie hat es ja jetzt nochmal bestätigt, was man immer irgendwie fühlte, was fast so eine Art Volksglauben war, ja, dass der Zölibat irgendwie schuld ist, dass diese verquere Sexualmoral eine Rolle spielt. Also das ist jetzt ein bisschen unterfüttert. Aber gerade was die Tiefendimension anbelangt, von der ich gesprochen habe, was die Frage der Macht anbelangt, die Frage der falschen Loyalitäten, des falschen Verständnisses von Heiligkeit. Ich weiß nicht, wie das zu regeln ist. Denn das ist ja jetzt ein Erbe, was man nicht, sagen wir mal, die letzten 50 Jahre seit dem Krieg so langsam aufgebaut hat, sondern das ist ja ein Erbe, diese Ideologie, diese katholische Ideologie, dieses theologische Amtsverständnis hat sich ja über 2000 Jahre entwickelt. Also da mal eben eine Kehrtwendung zu machen, ich bin wirklich ratlos, wie das funktionieren soll. Und es hilft sicherlich nicht zu sagen, wir sind betroffen und wir schämen uns. Und wir zahlen den Opfern jetzt vielleicht noch mehr. Und wir arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Und wir setzen jetzt endlich mal die Präventionsbeschlüsse um, konsequent und so. Das reicht alles nicht. Es geht viel, viel tiefer. Aber wie man da an die Wurzel kommt, das ist mir ehrlich gesagt leider schleierhaft, sodass ich fürchte, es wird so weitergehen wie bisher mit einem weiter wachsenden Schwund von Gläubigen, die das bereit sind mitzumachen.
Professor Dressing, als Leiter der Studie haben Sie ja Empfehlungen gegeben und gesagt, wir müssen noch viel tiefer bohren, noch viel weiter schauen, um vielleicht auch noch weiter die Dinge zu untersuchen, ja zu entlarven. Helfen denn unabhängige Studien, beispielsweise auch durch die Politik gefordert? Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat ja schon sowas ins Spiel gebracht, Herr Röhrig. Hilft unabhängiges Schauen von außen da weiter und kann was aufbrechen?
Also nochmal, unabhängig waren wir auch, nur mit begrenzten Zugangsmöglichkeiten.
Also dann unabhängig mit besseren Zugangsmöglichkeiten.
Genau, also genau. Klar, ich verstehe die Betroffenen, die jetzt raus und reiter wissen wollen. Und das können wir mit unserer Studie nicht rausfinden, weil wir anonymisierte Daten haben. Natürlich wäre es möglich, wenn... Also die derzeitigen Gesetze erlauben es nach meinem Kenntnisstand natürlich nicht, aber es gibt ja auch Gespräche da, offensichtlich zwischen Kirche und Politik möglicherweise da etwas auf den Weg zu bringen. Natürlich könnte man in den Akten, die jetzt identifiziert sind, Namen identifizieren, Verantwortliche identifizieren und die gegebenenfalls auch zur Rechenschaft ziehen. Das ist eine grundsätzliche Möglichkeit, ja.
Und das würde zur Reinigung beitragen?
Das weiß ich nicht. Das ist etwas, was die Betroffenen wünschen. Und das kann ich verstehen, dass die jetzt in Kenntnis dessen, was vieles war ja schon bekannt und ist jetzt nochmal durch Daten unterfüttert, dass die sagen, jetzt wollen wir auch Ross und Reiter wissen. Das ist durchaus nachvollziehbar, ja.
Das könnte zur Reinigung beitragen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch anerkennen, dass seitdem es die Leitlinien gibt, da in dem Bereich auch wirklich vieles geschehen ist. Ich habe selbst in einer solchen Arbeitsgruppe mitgewirkt und weiß auch, dass da eine ganze Menge geschehen ist. Aber man muss hier unterscheiden, glaube ich, was kann man jetzt nochmal tun, damit innerhalb der Kirche weniger Missbrauch stattfindet auf der direkten, konkreten Ebene jetzt. Und das andere ist, was muss an weitergehenden Dingen sich ändern, die wir eben vorhin angesprochen haben. Also dass die Mauern des Klerikalismus wirklich geschleift werden. Ich bin davon überzeugt, da hilft uns das von außen nicht. Da müssen wir innerhalb der Kirche weiter dazu beitragen, dass dieses klerikale System, wo es ja auch, glaube ich, dabei ist, einfach in sich zusammenbricht. Und da kommt jetzt natürlich bei mir auch der spirituelle Mensch durch, dass, wenn ich wirklich an die Kirche glaube, der Heilige Geist mal mit einer solchen Wucht hier einfach über die Kirche und das klerikale System weht, dass das in sich zusammenbricht. Und auf einer tieferen Ebene will uns vielleicht Gott auch mit dem, was wir gerade im Moment erleben, auch sagen, der Kirche sagen, so könnt ihr nicht weitermachen.
Wie man weitermachen kann, hat ja Kardinal Marx gestern schon mal ins Spiel gebracht, indem er Opfer und Täter, soweit die Täter leben, an einen Tisch bekommen möchte. Er hat das Vorbild Wahrheitskommission Südafrika angesprochen. Wäre das ein Weg, um voranzukommen? Jetzt weiß ich nicht, ob man damit auch klerikale Macht abgeben kann, aber zumindest um einen neuen Weg zu beschreiben, um den Wandel, von dem man redet, auch ein Stück einzuleiten.
Ich erinnere mich natürlich an den Bischof Tutu, der das ja damals auch ganz stark begleitet hat und der dann sagte, in dem Moment, wo hier Vergebung Platz gegriffen hat, das betritt man heiligen Boden. Das, denke ich, wäre etwas, was die Zukunft betrifft und was sicher auch vielen Betroffenen helfen kann, wenn sie vergeben können, in dem Sinne, dass sie dann endlich den Täter loslassen und für sich im Grunde genommen etwas tun. Ich weiß von Modellen, auch von therapeutischen Modellen, wo das versucht wird, mit mal mehr, mit mal weniger großen Erfolgen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr heikle Sache, die gut und von Fall zu Fall entschieden werden muss.
Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, im konkreten Fall Wege zu beschreiten, die zu so einer Reinigung, zu einer inneren Reinigung, auch zu einer Versöhnung im besten Fall führen. Das glaube ich schon, löst aber immer noch nicht das Problem, dass die Studie aufzeigt, dass es hier systemisch bedingte Problematiken gibt. Und ich will mal nur eins nochmal nennen, weil ich das so ungeheuerlich finde. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, sagen wir mal Speditionsunternehmen, ja, mit ein paar Leuten, ja, und es wird ruchbar, ich mache da im großen Stil Steuerhinterziehung. Ja, dann ist doch irgendwann im nächsten Monat die Staatsanwaltschaft da und kassiert die PCs und die Aktenordner und untersucht das Ding. Ja, das ist eine selbstverständliche Geschichte. Davon habe ich in Ordinariaten oder von solchen Aktionen einer Staatsanwalt habe ich noch nichts gehört. Das wird alles seine guten und rechtsstaatlichen Gründe haben, dass das bei der Kirche nicht möglich ist. Aber dass es nötig ist, offensichtlich, das scheint ja jetzt evident zu sein. Und das ist ja schon mal ein Punkt, dass die Kirche, solange sie sowas unfreiwillig, aber doch faktisch befördert wie Missbrauch, dass sowas möglich gemacht werden muss, wenn sie Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will. Was ich übrigens sehr schade fände, wenn die Kirche ausfällt als Diskussionspartner. Nicht, weil die Kirche immer so tolle Ideen hat, wie man mit bestimmten ethischen Fragen umgeht. Aber dass diese Fragen gestellt werden müssen, die sonst die Pragmatiker, die Wissenschaftler gar nicht mehr stellen, ja, das ist wirklich bitter nötig. Aber wenn sich die Kirche selber rauskickt, weil sie an Vertrauen verliert im gesellschaftlichen Diskurs, ist das katastrophal auch für die Gesellschaft. In anderen Fragestellungen.
Und noch was anderes ist natürlich anzusprechen. Wir haben es vorher schon mal angedeutet, eigentlich geht es auch ans Eingemachte, ans theologische Eingemachte, an die Lehre. Sowohl in der Studie wird ja empfohlen und viele von außen, von innen sagen es auch, wir müssen in der katholischen Kirche nochmal neu nachdenken über Sexualität, über Sexualmoral, auch über den Umgang mit Homosexualität. Das ist ja fast sakrosant, da will ja keiner ran. Wer hat die Kraft denn daran, etwas zu ändern?
Also da möchte ich zunächst einmal ein Kompliment an den Herrn Dressing geben, weil ich finde das sehr gut, dass Sie hier an der Stelle auch den Mut hatten, diese Dinge anzusprechen. Vorsichtig, aber doch auch, dass an der Stelle man was verändern muss. Da fühle ich mich auch bestätigt durch das, was ich über viele Jahre und Jahrzehnte auch gefordert habe. Nehmen wir doch zum Beispiel mal das Thema Homosexualität. Das Thema Homosexualität. Und man kann ja feststellen, dass die Opfer, die Betroffenen oft auch männlich waren, die Mehrheit war männlich. Und ich immer schon die Auffassung vertreten habe, dass das damit zu tun hat, dass es Männer gibt, die homosexuell sind, die aber wegen der Tabuisierung der Homosexualität sich nicht wirklich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben und die dann in einer besonderen Weise anfällig sind für Missbrauch. Und jetzt möchte ich mal gucken, was würde das heißen, wenn die Kirche es an der Stelle wirklich ernst meint mit Prävention? Dann muss ich doch ganz klar sagen, wir müssen endlich mal, das war ja das Thema von der Dunkelkammer, das ganze Thema Homosexualität rausholen aus der Dunkelkammer. Wir müssen dazu stehen, dass 20-30% unserer Priester homosexuell sind. Wir müssen diese Passage in dieser Ausbildungsrichtlinie des Vatikans streichen, in der es heißt, dass Männer, die homosexuell sind, nicht zu Priestern geweiht werden dürfen. In Wirklichkeit haben wir aber doch diese Priester. Weil das führt ja dazu, dass die Betreffenden, die Priester werden wollen, einen Teufel tun, dem Bischof oder dem Regens gegenüber dazu zu stehen, dass sie homosexuell sind und diesen Teil von sich auch im Grunde genommen verheimlichen und nicht entfalten lassen. Und das führt doch dazu, dass dann die Betreffenden anfällig werden für sexuelle Übergriffe. Nicht, dass sie homosexuell sind. Und wenn man das wirklich ernst meint mit der Prävention, dann müsste ganz klar, dann müssten die Bischöfe wirklich von Rom fordern, ihr müsst diese Passage streichen. Wir kümmern uns ja sowieso nicht drum, wir halten uns ja sowieso nicht dran. Aber das ist so diese Verlogenheit. Es bleibt so im Text drinnen. In Wirklichkeit handelt man anders, aber es bleibt irgendetwas, das da nicht wirklich genau angeschaut wird. Ein Beispiel dafür, wo wirklich man am Eingemachten etwas verändern müsste.
Und ich könnte noch ein zweites Beispiel, ein ganz pragmatisches hinzufügen. Es war ja von der Latenz gesprochen. Es dauert einige Jahre, bis sozusagen diese Neigung, sich Kindern gegenüber so zu benehmen, zu verhalten, heraustritt, und sie ist gepaart mit Überforderung und mit Einsamkeit.
Ja.
Und was gerade in den Kirchen in allen Diözesen passiert, ist eine permanente, nicht ununterbrochene Überforderung des priesterlichen Personals, weil die noch eine Gemeinde dazu kriegen und weil man von ihnen noch da und dort Anwesenheiten und dieses und jenes erwartet. Also im Grunde befeuert man genau das, was zum Missbrauch führt, wie die Studie an dem einen Punkt gezeigt hat, indem man die Leute weiterhin überfordert und lieber sozusagen Gemeinden und Vereinen zusammenlegt, als zu sagen, wir sollten uns vielleicht mal stark dafür machen, dass Priester geweiht werden, die weiblichen Geschlechts sind, dass Priester geweiht werden, die verheiratet sind und dass die Zugangsbedingungen radikal überdacht werden, weil wir andernfalls unseren Klerus verheizen.
Und die vielen Priester, die laisiert worden sind, dass man die wieder zurückholt. Viele von denen wären auch bereit.
Wenn sie wohl. Ja, ja. Das Stichwort Rom ist gerade schon gefallen. Papst Franziskus hat gewissermaßen die Notbremse gezogen, weil Missbrauch nicht allein in Deutschland ein Thema ist. Wir könnten jetzt nach Irland schauen, nach Frankreich, in die USA, Chile, Australien. Da steht sogar mit dem Kurienkardinal George Pell der ranghöchste Geistliche vor Gericht, auch noch zugleich Finanzchef im Vatikan. Er lässt sein Amt ruhen. Er tritt nicht zurück. Aber Papst Franziskus hat für Februar die Vorsitzende der Bischofskonferenz nach Rom einbestellt. Ist das Symbolpolitik oder kann dort wirklich was geklärt werden? Auch beispielsweise diese angesprochene Passage zur Homosexualität im Priesterdienst gestrichen werden?
Das wäre natürlich toll, wenn das tatsächlich zum Thema gemacht würde. Und das könnte ja der Kardinal Marx dann vorbringen. Ansonsten halte ich von diesem Treffen, das übrigens auch meiner Meinung nach viel zu spät angesetzt ist, würde ich mir nicht so viel versprechen. Aber wenn es in die Richtung gehe, dann wäre das tatsächlich ein Erfolg.
Aber ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass der Papst, dem offensichtlich unsere Zusammenfassung auch in italienischer Sprache vorliegt, sich so geäußert haben soll, dass die katholische Kirche bezüglich der Missbrauchsproblematik eigentlich auf dem absolut richtigen Weg sei. Und da würde ich doch mal wirklich ein Fragezeichen dahinter setzen. Wie gesagt, es gibt viele gute und richtige Entwicklungen. Ich glaube, heutzutage kann sich kein Bischof mehr erlauben und wird das auch nicht tun, einen Beschuldigten irgendwo hin zu versetzen, ohne das der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Also das geht heute sicher nicht mehr. Aber diese Null-Toleranz-Politik, die sicherlich in dem Punkt richtig ist, reicht aber nicht aus, wenn man die strukturellen Probleme, die wir eben angesprochen haben, dann nicht angeht, wenn man sagt, damit haben wir schon alles getan, wir haben jetzt Zero Tolerance, wir haben Prävention und ansonsten ist es alles was gewesen, was früher war. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die fatal wäre.
Die wäre fatal, ja. Und da bin ich auch enttäuscht von dem Papst, zumal er ja diesbezüglich, wo es darum geht, auch was er möglicherweise in der Vergangenheit auch getan hat, damit die Dinge vertuscht wurden, da würde ich mir von ihm auch eine größere Klarheit erwarten und nicht einfach in ein oder anderen Punkten ein Schweigen. Da merke ich auch, will er wirklich glaubwürdig an der Stelle sein, da muss er auch dazu stehen, dass er möglicherweise in der Vergangenheit diesbezüglich auch Fehler gemacht hat.
Oder ein weiteres Beispiel auch aus den Medienmeldungen aus Rom, hoher Geistlicher sagt, der Missbrauchsskandal ist das 9-11 für die katholische Kirche.
Das war der Herr Genswein.
Ja, ich weiß, ich wollte den Namen jetzt nicht sagen, ich wollte nur das Thema einbringen. Das zeigt eben, das ist eine klerikale Abwehrreaktion.
Ganz genau.
Ja, also
ganz
wer so etwas sagt, ganz hat von dem Thema gar nichts verstanden.
Das spreche ich mir aus dem Herzen.
Denn Missbrauch ist kein Angriff eines Terroristen von außen, sondern das ist etwas, was die katholische Kirche, was geweihte Priester Kindern angetan haben und geweihte Priester verdeckt haben.
Aber Kardinal Reinhard Marx sagt, das ist ein Verbrechen, sexueller Missbrauch und man will sich wandeln. Wir haben die Aspekte schon angesprochen. Blicken wir mal in die Zukunft, beispielsweise in 10 Jahren, 2028, 2030, wie sieht da die katholische Kirche aus? Gereinigter, gereifter?
Ich würde von mir her sagen, sie wird auf alle Fälle kleiner sein. Ich glaube schon, dass diese Situation auch zu einer Reinigung führen wird. Diese Reinigung wird aber nicht von den Bischöfen kommen. Diese Reinigung wird von dem Volk Gottes kommen, zu denen natürlich dann auch die Bischöfe gehören, aber vor allem auch die einfachen Männer und Frauen, die von sich aus sich Ideen einfallen lassen, wie sie das, was das Evangelium aussagt, in ihren Gemeinden entsprechend verwirklichen können und auch die Hierarchie und der Klerikalismus immer weniger eine Rolle spielen wird. Die können dann vielleicht versuchen, das irgendwie weiter zu tradieren, aber an den Menschen vorbei.
Also ich würde mich dem anschließen, was der Herr Müller gesagt hat. Ich würde vielleicht sogar noch, ein bisschen komisch, dass jetzt mir die Rolle zukommt, eine kleine Lanze brechen wollen für den Papst. Selbst wenn er die Einschätzung im Moment hat, dass die Kirche da auf dem richtigen Weg ist. Wir haben ihn ja auch kennengelernt als jemand, der sich dafür entschuldigt, wenn er Blödsinn redet. Und es kann ja durchaus sein, dass er diese Einschätzung revidiert. Und wenn er dann noch Kraft genug hat, auch wirklich Weichen zu stellen, umso besser für die Kirche.
Unbedingt, ja. Wenn das so wäre, wäre gut, ja.
Das war das SWR2-Forum und vergib uns unsere Schuld. Was folgt aus der Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche? Für die Diskussion bedanke ich mich bei Professor Dr. Harald Dressing, Leiter Forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim und Koordinator der MHD-Studie, also über sexuellen Missbrauch, bei Jörg Finz, SWR-Abteilungsleiter Religion und Welt, und bei Dr. Wunibald Müller, katholischer Theologe und psychologischer Psychotherapeut in Würzburg. Am Mikrofon war Holger Gohler.